An. Ja, hallo alle zusammen zur dritten Übung in Software und Internet Economics. Heute werden wir uns ein bisschen mit der Spieltheorie auseinandersetzen, wie auch schon in der Vorlesung angekündigt. Ziel dieser Übung ist es, zum einen die Grundlagen der Spieltheorie kennenzulernen, diese zu verstehen und danach auch zwischen kooperativen und nicht kooperativen Spielen unterscheiden zu können, den Unterschied zu verstehen und auch ja, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie kooperatives Verhalten zu einer Besserstellung des Gesamtsystems, das heißt der gesamten Parteien, die an einem Spiel beteiligt sind, zu verbessern und die Herausforderungen kennenzulernen, die durch so ein kooperatives Verhalten entstehen. Bei der Spieltheorie, die Spieltheorie kommt ursprünglich aus der angewandten Mathematik und wird in vielen anderen Wissenschaften auch angewendet, insbesondere zum Beispiel auch in der VWL, wo es wahrscheinlich auch schon viele von euch kennengelernt haben. Und im Bereich der BWL wird die Spieltheorie zum Beispiel verwendet, um strategische Managementsituationen zu analysieren, zu verstehen. Und ja, wie die Folie eigentlich schon so ein bisschen darauf hinweist, gibt es verschiedene Anwendungsbeispiele, sowohl in der BWL, VWL, aber auch viele Alltagsbeispiele, wie zum Beispiel Lohnverhandlungen. Was ist besonders clever, wenn ich in ein Bewerbungsgespräch hineingehe? Ist es dann cleverer, eher ein hohes Gehalt anzusetzen als Gehaltsvorstellung oder doch eher ein bisschen geringer? Wie wird eigentlich mein Gegenüber, die anderen Parteien, die an dem Spiel beteiligt sind, auf meine Handlung reagieren? Und natürlich ist es genauso, dass meine Handlung wiederum von den Handlungen der anderen Parteien abhängt. Ja, und wie in der Vorlesung eigentlich auch schon angedeutet, was auch besonders für uns interessant ist, sind dann die Kooperationsverhandlungen zweier Unternehmen. Da hatten wir in der Vorlesung schon mögliche Szenarien kennengelernt und da werden wir dann später auch nochmal so ein bisschen näher drauf eingehen. Genau. Die Spieltheorie generell, da kann man quasi zwischen kooperativ und nicht kooperativ unterscheiden. Bei der kooperativen Spieltheorie geht es darum, dass die Spieler, also die Beteiligten in einer Kooperation, ja, einen bindenden Vertrag eingehen. Man kennt die Absichten eventuell der Kooperationspartner. Und hier steht das Allgemeinwohl, also eine Besserstellung der Gemeinschaft im Fokus. Bei der nicht kooperativen Spieltheorie ist es so, dass die Spieler ja keine bindenden Verträge abschließen können, eventuell auch. Und hier steht jetzt, dass die Spieler nicht vollständig über die Absichten der anderen informiert sind. Wobei ich eher sagen würde, ja, man könnte fast schon sagen, okay, die Spieler sind nicht nur vollständig, sondern sie sind gar nicht darüber informiert, was jetzt eigentlich die anderen Beteiligten als nächstes tun werden. Genau, und innerhalb der Spieltheorie sind besonders zwei Begriffe von Bedeutung. Das ist einmal das Nash-Gleichgewicht und einmal das Pareto-Kriterium. Das Nash-Gleichgewicht besteht dann, wenn kein Spieler seinen Nutzen durch ein abweichendes Verhalten erhöhen kann, unter der Voraussetzung, dass der Gegenspieler an der Strategie festhält. Da werden wir gleich nochmal näher drauf eingehen, anhand des auch schon in der Vorlesung erwähnten Gefangenendilemmas. Und neben dem Nash-Gleichgewicht, was auch ein wichtiger Begriff ist, ist das Pareto-Kriterium, beziehungsweise die Pareto-Optimalität, wo es dann darum geht, dass kein Individuum besser gestellt werden kann, ohne dass ein anderer schlechter gestellt wird. Das heißt, es ist eine Situation, in der jetzt keiner mehr irgendwie noch mehr Profit raushauen kann oder einen höheren Nutzen generieren kann, ohne dass ein anderer dadurch leidet. Und man könnte jetzt vielleicht so vermuten, okay, Nash-Gleichgewicht, das ist, ja, wenn kein Spieler seinen Nutzen durch anderes Verhalten erhöhen kann, und Pareto-Optimalität ist, wenn kein Individuum einen höheren Nutzen generieren kann, ohne einen anderen schlechter zu stellen, dann könnte man denken, okay, ist denn eigentlich ein Nash-Gleichgewicht auch gleichzeitig ein Pareto-optimales, Pareto-optimal und gleich auch am Gefangenen-Dilemma werden wir sehen, dass ein Nash-Gleichgewicht nicht immer auch Pareto-optimal sein muss, weil da natürlich dann auch wieder ins Spiel kommt, dass wir hier eventuell beim in der nicht kooperativen Spieltheorie ja auch gar nicht wissen, was die anderen gerade machen. Genau, wir sind nicht über deren Absichten informiert. Genau, und dann noch als weiterer Hinweis sagt man, dass eine Strategie A von einer Strategie B dominiert wird, wenn die Strategie A aus Spielersicht in keinem Fall zu einem besseren Ergebnis führt, aber manchmal eventuell zu einem schlechteren Ergebnis als B. Und das werden wir dann auch anhand eines Beispiels, anhand einer kleinen Aufgabe mal durchgehen und das machen wir dann schön an dem Spiel Schere, Stein, Papier. Weil das hat dann auch wieder viel mit Spieltheorie zu tun. Vielleicht noch als kleines Beispiel, um sich das Ganze noch mal ein bisschen besser vorstellen zu können. Kennt ihr den Film Beautiful Mind? Genau, und da gibt's ja die Situation, wo ich kann mich auch noch kurz nur noch knapp dran erinnern, die sitzen da mit vier Männern in der Kneipe und dann kommen, glaube ich, 5 Frauen rein und dann unterhalten die sich und eigentlich stellen alle fest, dass alle gerne die Blondine hätten und alle die Blondine gerne die Blondine anmachen würden. Und dann stellt der Nash fest, ja okay, wenn wir jetzt alle diese Blondine anmachen und alle unser Ziel verfolgen, dann werden wir alle wahrscheinlich ja erfolglos nach Hause gehen. Und auch wenn wir dann uns dann an die Freundinnen ranmachen, werden wir einfach keinen Erfolg haben, weil wer will schon zweite Wahl sein? Und er sagt dann, ja, eigentlich ist es doch jetzt cleverer, wenn wir die Blondine zurückstellen und eigentlich so ein bisschen auf die zweite Wahl gehen, weil dann werden wir am Ende alle mit einem Ergebnis nach Hause gehen. Und somit haben wir dann mehr Nutzen für die Gemeinschaft. Das so als kleines Beispiel, das kann man sich auch ganz schön in YouTube mal angucken. Genau. Dann fangen wir doch mal an mit der nicht kooperativen Spieltheorie und zwar mit dem Gefangenendilemma. Vielleicht auch schon an der einen oder anderen Stelle während dem Studium begegnet. Und zwar geht es beim Gefangenendilemma darum, dass individuell rationales Verhalten führt für die Gruppe zu einem gesellschaftlichen nicht optimalen Gleichgewicht. Und genau da sieht man diesen Unterschied zwischen Pareto optimal und Nash-Gleichgewicht. Die Situation ist wie folgt, es sind 2 Verbrecher festgenommen worden, die werden dann getrennt voneinander befragt. Dann ist es so, dass wenn beide die Tat leugnen, dann gibt es nicht genug Beweise, um die wirklich für lange ins Gefängnis zu bringen, dann würde sowohl Verbrecher A als auch Verbrecher B jeweils 2 Jahre Strafe absitzen müssen. Gesteht einer der beiden, so gilt nach Kronzeugenregelung, dass sie dann nur 1 Jahr absitzen müssen, der andere aber 5. Das wird auch beiden unabhängig voneinander gesagt, dass diese Kronzeugenregelung es gibt. Und wenn beide gestehen, dann werden beide mit einer Strafe von 4 Jahren, nicht nach Hause gehen, sondern halt ins Gefängnis gehen. Genau, und hier in der Tabelle ist dann einfach mal abgetragen. Links seht ihr dann immer die Jahre an Haftstrafe für Verbrecher A und rechts für Verbrecher B. Und das Nash-Gleichgewicht befindet sich dort, wo beide Verbrecher gestehen. Versteht ihr, warum dort das Nash-Gleichgewicht ist? Ja? Das Nash-Gleichgewicht besteht darin, wenn kein Spieler seinen Nutzen durch abweichendes Verhalten erhöhen kann, vorausgesetzt der Gegenspieler hält oder die Gegenspieler halten an ihrer Strategie fest. Man könnte jetzt so auf den ersten Blick würde man ja denken, okay, optimal wäre ja eigentlich Wenn beide leugnen, dann müssen beide nur 2 Jahre gehen. Ja? Ja, das Problem ist halt, dass, genau, dass sie sich nicht abstimmen können, ja? Genau, aber die Voraussetzung beim Nash-Gleichgewicht ist, dass man seinen Nutzen nicht erhöhen kann, vorausgesetzt, dass der andere festhält an seiner Strategie. Sagen wir, wir versetzen uns in die Version, Situation von A, so wie du es genau absolut korrekt gesagt hast. Und wenn beide leugnen würden, dann würden beide nur 2 Jahre bekommen. Aber Verbrecher A hat den Anreiz zu gestehen, weil wenn er gesteht und der andere nicht, also immer noch an seiner Strategie leugnen festhält, dann muss er nur noch 1 Jahr sitzen und der andere 5. Also er kann seinen eigenen Nutzen erhöhen. Das heißt, das wäre ja eigentlich, leugnen wäre eigentlich Pareto optimal, das heißt für die Gesellschaft optimal. Das Nash-Gleichgewicht befindet sich dann aber bei 4-4, wenn beide gestehen, weil wenn Verbrecher A gesteht, also Verbrecher B auch gesteht, hat Verbrecher A keinen Anreiz zu leugnen, weil dann würde er 5 statt 4 Jahre sitzen. Stiftet manchmal ein bisschen Verwirrung. Also man muss halt auch immer im Kopf behalten, dass natürlich nicht kooperatives Verhalten hat. Aber wenn man dann davon ausgeht, okay, wir leugnen beide, der andere leugnet, okay, ich will meinen eigenen Nutzen maximieren, das heißt, ich gestehe, der andere denkt dann auch so und schon sind wir bei den jeweils 4 Jahren. Noch Fragen bis hierhin? Dann würde ich einfach mal zur ersten Aufgabe kommen und da geht es um das sehr berühmte Spiel Stein, Schere, Papier, Brunnen. Wir werden den Brunnen mit betrachten, weil da werden wir dann sehen, dass eigentlich das interessante Ergebnis eigentlich darin besteht, um einfach mal die Dominanz von Strategie A gegenüber Strategie B zu untersuchen. Und da würde ich euch einfach bitten, dass ihr mal Auszahlungen nur aus Sicht eines Spielers niederschreibt bzw. formuliert und einfach mal guckt, okay, gibt es eigentlich eine Strategie in diesem Spiel, die dominiert? Und wir hatten in der vorherigen, das kann ich auch gleich gerne nochmal, machen wir nochmal zurück. Genau, Strategie A wird von B dominiert, wenn aus Spielersicht in keinem Fall zu einem besseren, aber manchmal zu einem schlechteren Ergebnis führt als B. Und wenn ihr dann einfach mal hingeht und macht einfach vielleicht eine Tabelle, wo links Schere, Stein, Papier, Brunnen und rechts und dann einfach bei Unentschieden ist es eine 0, bei Verlieren ist es -1 und bei Gewinnen ist es +1. Und dann werdet ihr schon ein bisschen was erkennen. Ja? Ja, also der Stein fällt in den Brunnen. Die Schere auch und das Papier deckt den Brunnen ab, was auch sehr realistisch ist. Genau, wir begründen dann auch gleich, warum wir den Brunnen. Ja, ich würde vorschlagen, wir gucken uns einfach mal das gemeinsam an. Also ich habe hier mal einfach aufgeschrieben. Spieler 1, Spieler 2, Stein, Papier, Schere, Brunnen. So, wenn wir uns den Stein, klar, natürlich einmal auf der Diagonalen jeweils 0 für Unentschieden. Und dann sehen wir zum Beispiel Stein gegen Papier. Der Stein, also wir sind immer aus Sicht Spieler 1, der Stein würde gegen Papier verlieren, weil Papier ja den Stein einwickelt, gegen Schere gewinnen und gegen Brunnen wieder verlieren. So, und vorhin hatten wir gesagt, eine Strategie A wird von B dominiert, wenn die Strategie A in keinem Fall zu einem besseren Ergebnis führt, eventuell aber zu einem schlechteren. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel Papier uns angucken, Papier gegen Stein, dann sehen wir, okay, Papier gegen Stein wäre ein besseres Ergebnis, wir würden mit dem Papier gewinnen, würden wir die Strategie Stein anwenden, hätten wir ein schlechteres Ergebnis, nämlich unentschieden. Papier gegen Papier, da hätten wir als Papier ebenfalls ein besseres Ergebnis, wenn wir den Stein wählen würden, ein schlechteres Ergebnis, halt entsprechend umgedreht, aber dann gegen die Schere hätten wir ein schlechteres Ergebnis als mit dem Stein. So, und wenn wir uns so die einzelnen Strategien mal vergleichen, dann fällt dann auf, okay, eigentlich dominiert keine Strategie die andere, außer Brunnen und Stein. Brunnen dominiert nämlich Stein, und wie wir sehen, ist das, wenn wir die Strategie Brunnen anwenden und der Gegenspieler hat die Strategie Stein angewendet, dann haben wir ein besseres Ergebnis. Nämlich wir werden gewinnen und hätten wir Stein angewendet, wären wir unentschieden. Brunnen gegen Papier würden wir verlieren, aber wir hätten auch kein schlechteres Ergebnis, wenn wir die Strategie Stein gewählt hätten. Und gegen Schere würden wir gewinnen und hätten auch wieder das gleiche Ergebnis, aber halt kein schlechteres, wenn wir Stein angewendet hätten. Und dann entsprechend Brunnen gegen Brunnen, da würden wir mit dem Stein verlieren und hätten aber ein Unentschieden, wenn wir Brunnen anwenden würden. Und da wird dann deutlich, dass die Strategie Brunnen eigentlich die Strategie Stein dominiert. Bis dahin Fragen? Ah, wie habt ihr es denn? Das hatte ich genauso aber damals auch als erstes gemacht. Und man muss sich dann halt wirklich gucken, hier, was, also wir nehmen an, Spieler 2 wählt Strategie Papier. Und dann, wie ist das denn Stein versus Brunnen? Und dann einfach alle Strategien durchspielen von dem anderen. Und bin ich eigentlich mit einer Strategie immer gleich beziehungsweise besser gestellt oder gibt es da auch eventuell was Schlechteres? Aber man könnte auch dazu tendieren, dass man halt sieht, okay, Brunnen tendenziell 2x plus 1, bei anderen ist es dann 2x minus 1. Das hatte mich auch damals am Anfang verwirrt. Und aber daran wird dann eigentlich, also sieht man dann eigentlich ganz schön, was es eigentlich bedeutet, wenn eine Strategie die andere dominiert. Und wir wollen ja auch was lernen, wenn ihr dann mal mit einem Unwissenden spielt, kein Stein nehmen. Ja, aber es gibt ja auch so Weltmeisterschaften, gerade im Schere, Stein, Papier. Ich gehe mal davon aus, dass der Brunnen bei den Weltmeisterschaften nicht dazugehört. Aber da sind dann wirklich spieltheoretische Ansätze, dass man dann halt zum Beispiel sagt, dass der Stein eher aggressiv ist. Und wenn die Leute wirklich irgendwie ein bisschen aggressiver wirken, dann geht der Gegenspieler eher davon aus, dass jetzt Stein kommt und wählt dann vielleicht Papier. Also dass man dann wirklich auf diesen spieltheoretischen Basis, natürlich auch psychologische Gründe etc., werden dann wirklich ganze Strategien in diesem Spiel damit angewendet. Genau, hier wird dann nochmal deutlich, dass wir eigentlich den Stein nie anwenden würden. Ist dann nochmal rausgenommen, ja? Genau, das ist auch immer so das oberste Gesetz. Ganz früh in der Grundschule, glaube ich, hat man häufiger mal auch mit Brunnen gespielt. Da gab es dann auch noch Regen oder so. Brunnen ist einfach... Genau. Ja, also wir haben hier jetzt ein bisschen improvisiert, damit wir... Also man benutzt nur Schere, Stein, Papier, weil dann keine Strategie die andere dominiert. Und wenn man dann nämlich Brunnen dazu nehmen würde, dann würde niemand mehr eigentlich strategisch gesehen den Stein wählen. Deswegen würde es keinen Sinn machen, diese beiden. Also beide in dem Spiel drin zu behalten. Ja. Ja, das ist, wenn man dann Kindergartenkindern gern mal ein bisschen was über Spieltheorie beibringen möchte. Wird sehr viel Wert auf Bildung gelegt. Ja. Gut, ja. Nachdem wir jetzt mit dem Gefangenen-Dilemma und auch mit dem Schere-Stein-Papier-Spiel ja nicht kooperative Situationen betrachtet haben, wollen wir jetzt auf die kooperative Spieltheorie eingehen. Und bei der kooperativen Spieltheorie, wie bereits eingangs erwähnt, geht es darum, dass die beteiligten Parteien ja Vereinbarungen treffen können. Weil das Ziel einer Kooperation darin besteht, das Gesamtergebnis für alle Beteiligten zu optimieren, zu erhöhen. Und das Ergebnis des kooperativen Spiels hängt jetzt nicht alleine von meiner Entscheidung ab, sondern auch von der Entscheidung der anderen Spieler. Und diese kooperative Spieltheorie findet vor allem in Verhandlungssituationen, wie wir auch in der Vorlesung ja so besprochen haben, Anwendung. Und zwar geht es darum, dass zwei Parteien, den gemeinsamen Gewinn letztlich realisieren bzw. erhöhen können, wenn sie sich wenn sie durch eine Kooperation Vorteile generieren und diese entsprechend unter sich aufteilen. Und die kooperative Spieltheorie in Verhandlungssituationen steht in einem sehr engen Zusammenhang mit der Bargaining-Theorie. Und Ziel dieser Theorie ist es zu bestimmen, wie eigentlich die Vorteile bzw. eventuell auch Kosteneinsparungen, da werden wir gleich noch kurz drüber reden, eigentlich zwischen den beteiligten Parteien, also zwischen den Kooperationspartnern, aufgeteilt werden könnten bzw. sollten. So dass am Ende natürlich auch alle zufrieden sind, weil keiner wird eine Kooperation eingehen, wenn er am Ende schlechter gestellt ist, als er vorher gestellt war. Und da gucken wir uns das Bettler-Krösus-Spiel an. Und zwar ist dort ganz wichtig, dass eventuell die verschiedenen Parteien in einer Kooperation unterschiedliche Nutzenfunktionen haben. Und das sogenannte Bettler-Krösus-Spiel geht von der folgenden Situation aus, dass ein Bettler und ein Krösus ist ein König, ich glaube ein König in... der letzte König in irgendwas Asien oder so gewesen. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Aber ein sehr reicher Mensch und ein sehr armer Mensch müssen sich darüber einigen, wie sie 100 Geldeinheiten zwischen sich aufteilen. Können die beiden sich nicht einigen, erfolgt gar keine Auszahlung. Das heißt, es gibt quasi für keinen der beiden Spieler einen Basisnutzen. Allerdings ist der Grenznutzen für beide unterschiedlich, weil für den Bettler gehen wir eher davon aus, dass es eine degressive Nutzenfunktion ist. Das heißt, die erste Geldeinheit wird besonders viel wert für ihn schon sein. Also es ist ihm quasi mehr wert, wenn er jetzt 10 Geldeinheiten bekommt, aber der Unterschied, ob er jetzt 90 oder 100 bekommt, ist für ihn dann nicht mehr so groß. Während der Krösus eigentlich jede Geldeinheit konstant bewertet, also eigentlich eine lineare Nutzenfunktion hat. Genau. Und dann gucken wir uns die beiden Nutzenfunktionen mal an. Für UB ist für den Bettler, ZB, also sind dann die... Einen Moment, Entschuldigung. Also die beiden Nutzenfunktionen und Z ist jeweils die sind die Geldeinheiten, die ausgezahlt werden. Und wie wir vorhin schon gesagt hatten, gehen wir davon aus, dass es abnehmenden Grenznutzen für den Bettler gibt. Deswegen haben wir einen Logarithmus gewählt und die Zahlungsbereitschaft, sage ich jetzt schon. Also die Anzahl der Geldeinheiten, die der Bettler erhält, plus 1, das heißt, wenn er nichts bekommt, wird ist dann halt die Nullstelle, deswegen Logarithmus von ZB plus 1 und entsprechend dann für den Krösus einfach eine lineare Funktion ZK. So, und wir gehen davon aus, dass, und zwar nach der, ja, dass die, nach der Spieltheorie gibt es eigentlich nur eine eindeutige Verhandlungslösung für die beteiligten Parteien in einer Kooperation. Und die liegt beim Maximum des Nash-Produktes. Das Nash-Produkt sehen wir hier als Formel von einmal die Nutzenfunktion minus dem Basisnutzen mal der Nutzenfunktion von der anderen Partei minus dem Basisnutzen. Da wir aber sagen, okay, wenn kein Geld, also die Annahme ist ja, dass kein Geld ausgeteilt wird, wenn sie sich nicht einigen können. Das heißt, es gibt keinen Basisnutzen. Das heißt, CB und CK ist für uns null. Das heißt, dass letztlich unser Nash-Produkt eigentlich nur noch UB mal UK ist. Und wenn wir zudem dann einfach noch sagen, okay, ZB ist X und ZK ist 100 minus X, nämlich die Anzahl der Geldeinheiten, die von den 100 Geldeinheiten übrig bleiben, nachdem wir den Bettler ja seine Geldeinheiten ausgeschüttet haben. Und dann fügen wir das in das Nash-Produkt ein und dann bekommen wir hier unsere entsprechende Funktion. Und dann geht es darum, dass wir diese Funktion maximieren müssen. Und der Wert für x beziehungsweise 100 minus x ist dann genau die optimale Verhandlungslösung. Es ist jetzt, wir müssen ja die erste Ableitung bilden, gleich 0 setzen, dann das Maximum berechnen. Ich habe das dann auch mal versucht, keine Sorge, das werdet ihr in der Klausur nicht machen müssen. Das ist nämlich dann jetzt erstmal Kettenregel, Produktregel anwenden und dann noch die ganzen Ableitungen vom Logarithmus können wir natürlich alle noch vom Abitur. Ja, und dann schwuppdiwupps, haben wir dann für den Bettler, sehen wir, die optimale Verteilung dieses kooperativen Spiels ist es, wenn wir dem Bettler 23,14 Euro geben und dem Krösus 76,86 Euro. Aber wichtig ist jetzt hier, also es geht jetzt nicht darum, dass ihr Kettenregel, Produktregel etc. noch wieder, dass ihr die beherrschen sollt, das macht ihr natürlich so oder so. Aber es geht darum, dass ihr versteht, okay, zwei Parteien in einer Kooperation können unterschiedliche Nutzenfunktionen haben und die optimale Verhandlungslösung ist, erreichen wir durch Berechnung des Nash-Produktes. Das Nash-Produkt berechnet sich halt wie folgt und dann, dass es einfach darum geht, dass man dieses Nash-Produkt dann maximieren möchte. So, und wenn wir das dann mal auf Unternehmenskooperation etc. übertragen, also das, was dann auch Gegenstand in unserer Vorlesung ist, dann wird deutlich, dass Kooperationsvorteile, also natürlich können die einmal in einem erhöhten Gewinn oder in erhöhten Erlösen sich niederschlagen oder aber auch in Kosteneinsparungen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, wir kooperieren. Wir haben gemeinsam einen höheren Gewinn erwirtschaftet oder eventuell Kosteneinsparungen. Ich werde jetzt einfach mal nur von Gewinnen ab jetzt einfach mal reden. Dann stellt sich aber die Frage, wie wollen wir jetzt eigentlich diesen Mehrwert der Kooperation verteilen? Da gibt es dann verschiedene mögliche Lösungen. Hier ist zum Beispiel vorgeschlagen, okay, wir könnten jetzt einfach die Gewinne unter n Akteuren in n gleichen Teilmengen aufteilen. Das heißt, wenn wir durch unsere Kooperation insgesamt 100 Geldeinheiten mehr erwirtschaftet hätten, wir waren 10 Leute, bekommt jeder 10 Geldeinheiten. Oder man macht es dann entsprechend der Umsatzanteile vor der Kooperation. Und um das jetzt nochmal ein bisschen zu vertiefen, springen wir in eine Supply Chain von der digitalen Musik. Ja, gerade im digitalen Musikbereich ist es ja so, dass es verschiedene Player einfach am Markt gibt in der Wertschöpfungskette. Es gibt zum einen einfach die Musiker oder die Komponisten, dann die Labels, die GEMA möchte gerne auch noch was abgreifen, die Distributoren, die natürlich auch ein bisschen was von diesem Geschäft abgreifen möchten und ja, noch weitere Player einfach. Und das Interessante ist jetzt einfach, dass damals Buxman et al. 2007 herausgefunden haben, dass wenn all diese Parteien kooperieren würden und die würden ihre Musiktitel nicht mehr für beispielsweise, ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, aber statt einem Euro pro Titel nur 50 Cent verlangen würden, dann könnten die den Umsatz so erhöhen, dass letztlich alle Parteien besser dastehen würden. Allerdings ist natürlich immer das Problem, wie teilen wir denn eigentlich diesen Mehrwert auf? Und hier nochmal als Wiederholung hatten wir aber eben schon eigentlich gesagt, ja, dass kein Akteur bei einer Kooperation eine Lösung akzeptieren wird, in der sein Gesamtdeckungsbeitrag am Ende geringer ist als vor der Kooperation. Und hier dann das Ganze mal mit ein bisschen Zahlen befüllt. Links sehen wir, dass wenn ein Titel für 99 Cent verkauft wird, gehen wir davon aus, dass wir 89 Stücke absetzen können. Das heißt, wir machen einen gesamten Umsatz von 88,11 Euro. Von diesen 99 Cent, wir haben es jetzt hier vereinfacht dargestellt, es sind einfach nur drei Player, die bezahlt werden müssen. Einmal bekommt das Label 53 Cent, die GEMA bekommt 12 Cent und der Shop bekommt 34 Cent. Alle drei Parteien haben mehr oder weniger noch variable Kosten, die sie decken müssen. Ist jetzt für den Shop sind es 15 Cent, die GEMA hat 0 Cent variable Kosten und das Label hat circa 1 Cent, also pro Stück jeweils gesehen. Und aus der Kostenleistungsrechnung könnt ihr euch bestimmt noch an den Deckungsbeitrag erinnern. Und zwar geht es beim Deckungsbeitrag darum, das sind eigentlich die Erlöse minus den variablen Kosten, also der Geldanteil, der dazu genutzt werden kann, um die Fixkosten zu begleichen. Und darüber hinaus, sobald die Fixkosten natürlich beglichen sind, können wir dann Gewinne generieren. So, gehen wir davon aus, dass zum Beispiel beim Shop, der bekommt von diesen 99 Cent 34 Cent ab. 15 Cent hat er Kosten, also variable Kosten. Das heißt, 34 minus 15 Cent sind sein Deckungsbeitrag. Er kann insgesamt 89 Stücke werden insgesamt abgesetzt, sodass dann nach dem Verkauf dieser 89 Stück gibt es einen Gesamtdeckungsbeitrag von 16,91 Euro. Wenn wir uns die GEMA angucken, die bekommt 12 Cent. Der Erlös ist auch gleichzeitig der Deckungsbeitrag, weil hier keine variablen Kosten vorhanden sind. Und bei 89 abgesetzten Stücken ist entsprechend der Deckungsbeitrag bei 10,68 Euro. Und dann entsprechend auch bei dem Label. So, das ist unsere Ausgangssituation. Habt ihr hier an der Stelle noch Fragen? So, dann kommen wir zur nächsten Aufgabe. Und zwar gehen wir davon aus, dass wir 89 Stück verkaufen können, wie eben schon angedeutet, für einen Preis von 99 Cent. Wenn wir aber den Preis auf 50 Cent reduzieren, dann können wir 374 Stück absetzen. Hier haben wir dann nochmal zusammengefasst vom Ausgangspunkt der Umsatzanteil, die Stückkosten und entsprechend der Gesamtdeckungsbeitrag. Und nun geht es jetzt darum, um verschiedene Aufgaben zu lösen. Ich würde einfach vorschlagen, dass ich jetzt nochmal kurz die Folie davor aufsetze, dass ihr euch nochmal kurz die Informationen notieren könnt und dann würde ich hier nochmal die Aufgaben zeigen und dann euch ein bisschen Zeit geben und danach dann die Lösung gemeinsam besprechen. Ist jetzt auch nicht mehr was mit verrückten Ableitungen. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir besprechen mal die Ergebnisse. Also bei der 3-2-1 solltet ihr den Deckungsbeitrag der gesamten Wertschöpfungskette in der Ausgangssituation bei einem Preis von 99 Cent und abgesetzten Anzahl von 89 Stück berechnen. Was habt ihr denn für diesen Deckungsbeitrag rausbekommen? Genau, 73,87 Euro. Und pro Stück wären das dann 83 Cent. Bei der 3-2-2 sollte man nochmal das Gleiche machen, dann halt nur jetzt durch die Kooperation können wir 374 Stück absetzen zu einem Preis von 50 Cent. Und was habt ihr dort für einen Gesamtdeckungsbeitrag rausbekommen? Fast. Also. Hat jemand einen Gesamtdeckungsbeitrag? Also jetzt ist es, wir haben ja immer noch die gleichen Variablen und Kosten. Das, die Stückkosten bleiben gleich, genau. Nur der. Genau, also wenn ihr einfach die, ihr wisst ja, dass ihr, gehen einfach mal auf die nächste Seite, da sieht man das jetzt nochmal. Hier ist links auf der Tabelle, sieht man der Preis 99 Cent, die Ursprungssituation, dann Beta I sind jeweils die ursprünglichen Umsatzanteile, das heißt der Shop hat 34 Cent bekommen, die GmbH hat 12 Cent abgegriffen, das Label 53 Cent und KI sind jeweils die Kosten, die den einzelnen Parteien anfallen. Diese Kosten, die variablen Kosten, ändern sich natürlich nicht, egal zu welchem Preis wir das jetzt verkaufen. Das heißt, wir haben in der gesamten Wertschöpfungskette immer variable Kosten von 16 Cent. So, das heißt, der Stückdeckungsbeitrag auf die Wertschöpfungskette bezogen ist bei den 99 Cent 99 minus 16 Cent, nämlich 83 Cent, und bei also bei einem Umsatzerlös von 50 Cent sind es dann 50 minus 16 Cent, das heißt 34 Cent pro Titel. So, wenn wir dann auf, das ist das Ergebnis von der 3-2-1, das heißt, wenn wir einen Deckungsbeitrag pro Stück von 83 Cent haben, mal 89 abgesetzten Stück, dann haben wir von der gesamten Wertschöpfungskette einen Gesamtdeckungsbeitrag von 73,87 Euro. So, wenn man jetzt den Deckungsbeitrag pro Stück für die 374 abgesetzten Stück berechnet, haben wir Umsatzerlöse von 50 Cent minus die 16 Cent, das heißt 34 Cent. Insgesamt setzen wir 374 Titel ab, sodass wir dann bei einem Gesamtdeckungsbeitrag von 127,16 Euro sind. Und da sieht man ja schon eigentlich auf den ersten Blick, dass da ein Kooperationsgewinn vorhanden ist. Es gibt jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten, um diesen Kooperationsgewinn zu berechnen. Wir können einmal sagen, okay, in der ursprünglichen Situation ohne Kooperation wäre ein Gesamtdeckungsbeitrag von knapp 74 Euro generiert worden. Jetzt mit Kooperation können wir insgesamt 127 Euro generieren. Das heißt, wir haben genau die Differenz mehr erwirtschaftet und haben jetzt aber 374 Stück abgesetzt. Das heißt, wenn wir diese Differenz durch die Anzahl der durch die Kooperation erzielte Absatzmenge teilen, dann bekommen wir den Kooperationsgewinn dann pro Stück raus von 14,02 Euro. Um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, da können wir dann uns an Aufgabe 3-2-4 halten. Das ist dann hier die rechte Seite. Da solltet ihr berechnen. Jetzt muss ich aber auch nochmal gerade nachgucken. Genau, das war dann berechnen den Anteil in Cent berechnen, der jede Partei bekommen muss, um dann noch genau den gleichen, genauso gleichgestellt zu sein. So, und da kann man sagen, okay, wir haben jetzt, jetzt muss ich gerade auch nochmal, einen Moment. Genau. Das war jetzt einfach, wir wollen immer noch den gleichen Deckungsbeitrag. Keiner will schlechter gestellt werden. Das heißt, der Shop muss 19,5 Cent bekommen, die GEMA 2,9 Cent und Label 13,4 Cent. So, das heißt, insgesamt müssen 35,8 Cent dieser 50 Cent Umsatzerlöse verteilt werden an diese drei Parteien, damit schon mal keiner schlechter gestellt ist. Also jeder noch genauso gut gestellt ist wie ohne Kooperation. Und von diesen 50 Cent bleiben dann 14,2 Cent Kooperationsgewinn pro Stück übrig, die es dann gilt, unter den beteiligten Parteien aufzuteilen. Was ein bisschen verwirrend auf den ersten Blick ist, ist dieses, ist jetzt hier die Spalte, da ist einfach nur abgetragen der prozentuale Anteil von den 50 Cent, die den Mindestanteil in Cent darstellen. Also ist für die Lösungsherleitung eigentlich nicht bedeutend. Genau. Und eigentlich wird es ja jetzt interessant, weil wir wissen, wir haben pro Stück einen Kooperationsgewinn von 14,2 Cent. Und jetzt stellt sich die Frage, wie können wir das Pareto optimal aufteilen? So, da solltet ihr ja zwei Modelle vergleichen. Einmal die Gleichverteilung und einmal die Verteilung des Kooperationsgewinns gemäß den Umsatzanteilen ohne Kooperation, also der Ausgangssituation. Hier ist jetzt erstmal die Gleichverteilung des Kooperationsgewinns dargestellt, also die Aufgabe 325. Die drei Parteien wieder. Dann der Mindestanteil in Cent, den wir vorher berechnet haben, den jede Partei bekommen muss, um noch genauso wie vorher darzustellen. So, und dann haben wir diese 14,2 Cent, die jetzt aufgeteilt werden. Wir sollen hier von einer Gleichverteilung ausgehen, das heißt 14,2 durch 3. Das heißt, jeder würde dann von dem Kooperationsgewinn ein Drittel abbekommen, nämlich 4,73 Cent. Wenn wir das entsprechend addieren, bekommen wir die 24,23 Cent, 7,63, 18,13 Cent raus. Das ist nämlich der Preisanteil in Cent, wie dann letztlich ja die 50 Cent aufgeteilt werden. Und dann berechnen wir nochmal den Stückdeckungsbeitrag, nämlich bei der GEMA, weil wir keine variablen Kosten haben, ist der Preisanteil in Cent gleich dem Deckungsbeitrag pro Stück. Der Shop hat 15 Cent waren es, glaube ich, ja, variable Kosten. Das heißt, da bleiben dann noch zur Deckung der Fixkosten 9,23 Cent übrig und beim Label sind es 1 Cent variable Kosten, dann entsprechend 17,13 Cent. Und dann hochgerechnet auf die Anzahl der verkauften Menge haben wir dann die Gesamtdeckungsbeiträge und da sollte dann auch ausgerechnet werden, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen das Interessante, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich aus Sicht der einzelnen Kooperationsteilnehmer erhöht. Und da können wir sehen, okay, der Shop, der Gesamtdeckungsbeitrag für den Shop durch die Preissenkung von 99 auf 50 Cent kann eine Erhöhung des Gesamtdeckungsbeitrags von 104,2% erzielt werden. Das ist natürlich schon eine stolze Zahl. Bei der GEMA sehen wir dann eigentlich noch bessere Ergebnisse. Da steigt der Gesamtdeckungsbeitrag sogar um 167,3%. Und das Label hat auch ein positives Ergebnis, wenn man das natürlich jetzt im Vergleich zur GEMA oder zum Shop sieht, ein weniger gutes Ergebnis, aber es auch das Label ist am Ende besser gestellt mit einem Steigerung des Gesamtdeckungsbeitrags von 38,5%. Bis hierhin alles klar? Gut. Dann sollte in einem Modell B davon ausgegangen werden, okay, was ist, wenn wir jetzt den Kooperationsgewinn nicht gleichmäßig einfach aufteilen, sondern uns an dem Umsatz, dem ursprünglichen Umsatzanteil bei einem Preis von 99 Cent. So. Genau. Hier haben wir wieder den Mindestanteil in Cent, den wir zuvor berechnet haben, eingetragen. Beta I stellt dann eigentlich den prozentuellen Anteil des vorherigen Umsatzanteils dar. Und wenn wir dann entsprechend die 14,2 Cent nach diesem Aufteilungsschlüssel aufteilen, bekommen wir für die einzelnen Parteien einen Kooperationsgewinn von 4,88 Cent, die GEMA bekommt 1,72 Cent und das Label bekommt 7,6 Cent von dem Kooperationsgewinn ab. Ja, und dann auch wieder wenn wir wieder die Summe dann bilden aus dem Mindestanteil in Cent, den jeder bekommt, damit wir die Kooperation, damit keiner schlechter gestellt ist, plus den Kooperationsgewinn, haben wir wieder den Preisanteil in Cent, können entsprechend durch Subtrahieren der variablen Kosten dann den Stückdeckungsbeitrag und durch die Multiplikation mit der Absatzmenge dann den Gesamtdeckungsbeitrag berechnen. So, und wenn man sich jetzt mal hier die Zahlen anguckt, wie der Gesamtdeckungsbeitrag sich verändert von Nicht-Kooperation zu Kooperation, auch hier sehen wir, dass eigentlich alle wieder besser gestellt sind. Hier würde vor allem das Label dann ein bisschen besser gestellt sein. Vorher waren es, glaube ich, knapp 34%, jetzt sind es 61%, genauso wie bei der GEMA, und der Shop ist mit 107% auch, ja, immer noch sehr gut bedient, würde ich behaupten. Genau, und in der letzten Aufgabe ging es dann eigentlich darum, diese zwei Modelle, was ist denn jetzt eigentlich, was würdet ihr empfehlen? Hier haben wir deswegen nochmal ganz kurz die Ergebnisse aus den vorherigen Aufgaben zusammengefügt. Interessant sind ja eigentlich nur die Gesamtdeckung, der Gesamtdeckungsbeitrag für die einzelnen Parteien. Ja, und was würdet ihr denn sagen, was würdet ihr bevorzugen oder empfehlen? Genau, das ist halt, okay, das ist natürlich, genau, wenn wir uns das mal angucken, die GEMA wäre bei Modell A halt wirklich wesentlich besser gestellt und hätte vielleicht bei Modell B weniger Anreiz. Ich meine, auch die GEMA würde immer noch profitieren, aber wenn die GEMA natürlich sieht, oder halt, wenn wir das jetzt mal auf eine andere Kooperation übertragen, es sieht einfach ein Akteur, okay, ich gewinne zwar, aber ich könnte mehr raushandeln, kann es natürlich wieder zu Komplikationen kommen. Und genau das ist eigentlich auch so eine wesentliche Herausforderung in so einer Kooperation. Zum einen lässt sich häufig durch eine Kooperation ein Gewinn erwirtschaften, ein Kooperationsgewinn, aber die Verteilung ist dann doch immer, gestaltet sich doch schwieriger, als man denkt. Gut, das war's dann soweit von meiner Seite. Ja. Und dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende.